Hallo und willkommen zum Energiezone-Podcast. Eine aktuelle Folge mit Martin Lass, dem Biogasunternehmer aus dem Nachbardorf. Wir sprechen über das neue Stromversorgungssicherheits- und Kapazitätsgesetz, was diese Woche im Bundestag verabschiedet wurde, was uns viele Milliarden Euro kostet. Wir sprechen aber auch über eine 100 Milliarden Euro Chance, für uns volkswirtschaftlich super relevant und auch gesellschaftlich relevant, um was das mit Nahwärmenetzen zu tun hat. Und wir besprechen auch noch mal ein bisschen die Potenziale der Biogasbranche und warum die jetzt in diesem neuen Gesetz, was Katharina Reich auf den Weg gebracht hat, gar nicht so eine große Rolle spielen und warum das sehr wahrscheinlich ein Fehler ist. Viel Spaß dabei. Martin, einmal im Jahr treffen wir uns beim Energiezone hier auf der größten Batterie Gedorfs. Der größten Batterie, vielleicht sogar Schleswig-Holsteins, wenn ich den Speicher dahinter sehe. Willkommen bei Energiezone Folge Martin Lars Nummer 5 müsste das jetzt sein. 5
ja,
oder
Wahnsinn.
6.
Wahnsinn.
5
schon.
Wahnsinn. Ja, genau. Für diejenigen, die zum ersten Mal reinhören, musst du trotzdem nochmal 20 Sekunden erklären, was du eigentlich machst. Und dann geht's schon zu unserer Lieblingswirtschaftsministerin und den aktuellen Gesetzen, die vorgestern beschlossen worden sind.
Ja, Alex. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Total toll. Ich bin gerade beeindruckt. Das ist schon das 5. Mal. Mein Name ist Martin Last. Ich bin Landwirt und Energiewirt in wunderschönen Tütendorf hier, nicht weit von der Ostsee, bei dir in der Nachbarschaft in Gerdorf. Und wir sitzen hier auf unserer Biogasanlage aus dem Jahr 2010. Und hinter mir ist unser großer Gasspeicher zu sehen, mit dem wir jetzt, wo wir gerade hier in einer leichten Brise bei einem wunderschönen Sommerwetter sitzen, in diesem Moment keinen Strom produzieren aus Biogas. Jetzt speichern wir das einfach.
Ja, weil da drüben sehe ich ja die Anlage, die dann aus der Silage das Gas erzeugt, die wird jetzt aber gerade befüllt.
Genau, die wird gerade befüllt. Da machen wir jetzt im Sommer wenig. Also wir machen aus der Biomasse, auf der wir übrigens sitzen, wir sitzen hier auf unserem Silagehaufen unter dieser Folie. Das ist so ein bisschen das Wegglas. Ja? Das ist hier unser Vorratskeller.
Wie lange hält der?
Den kannst du 2 Jahre speichern. Mhm. Also eine Ernte unter dieser Folie bis zu 2 Jahre. Alles, was Biomasse ist und gestern noch Photosynthese betrieben hat, kann heute als Silage darunter liegen. Aber da ist gerade ein bisschen Gras aus den Naturschutzflächen gekommen, die jetzt im Sommer gemäht werden. Da liegt ein bisschen Pferdemist. Also alles, was die Landwirtschaft hergibt an Biomasse, ist geeignet. Und dieser Speicher ist eigentlich unser Jahresspeicher. Mhm. Im Winter, wenn wir die Wärme brauchen, für unsere Wärmenetze, dann machen wir mehr. Also machen wir auch mehr Gas pro Woche sozusagen. Und wir nutzen diesen großen Gasspeicher dann immer für die untertägigen, in der Woche eine Verschiebung. Wochenende ist Strom günstig, da müssen wir nicht so viel produzieren. In der Woche morgens und abends mehr. Das heißt, wir machen genau den Gegenspieler zu Sonne und Wind und machen dann den Strom, wenn er gebraucht wird. Und wenn er dann übrigens auch mehr kostet. Ne? So, deswegen ist der Speicher attraktiv und hat auch eine gewisse Größe.
Wie viel muss der Strom kosten an der Börse, damit du hier kostendeckend Strom produzieren kannst?
Also wir sind im Prinzip in der Residuallast, sagt man ja, also da, wo der Stromnetzbedarf hoch ist, außerhalb der Produktion von Sonne und Wind. Also diese verbliebene Strommenge, die fehlt, die ist interessant. Und das sind vor allen Dingen so die teuersten 1000 bis 1500 Stunden des Jahres. Da sind wir zu Hause. So, und da erreicht man dann ja auch Strompreise von so an den Großhandelsmärkten 15 Cent aufwärts. Mhm. Ne? Die Spreads sind dann entsprechend hoch. Übrigens jetzt ein neues Phänomen, genannt die Hitzeflaute. Ein neues Wort, ne? Alle kennen die Dunkelflaute.
Habe ich auch jetzt kennengelernt, war aber auch komplett neu für mich jetzt, dass diese Hitzeflaute führt ja dazu, dass die Strompreise abends auch im Sommer hoch sind.
Ja, unfassbar. Ja. Also wir hatten jetzt mehrere Ereignisse, es wird jetzt vielleicht diese Woche nochmal wiederkommen, aber im Mai die Ereignisse waren dann schon so, dass du von Nullpreisen um die Mittagszeit im Großhandel abends 40, 50, 60 Cent auf einmal siehst. Und das ist natürlich kleine
40,
kleine
50
Ausschläge
Cent netto, Menge. Dazu kommen ja noch die Netzgebühren.
Ja,
dazu. Das
sind alle Großhandelspreise.
Bis zu einem Euro hat es bei mir gekostet, bei Tibber. Mhm.
Nun haben wir das Narrativ natürlich, siehst du, die Erneuerbaren machen es teuer, weil da an dem Abend, die 50 Cent hätte ich sonst nicht, das ist natürlich Blödsinn. Wir haben da einfach ein Knappheitssignal. Der Markt zeigt ein Knappheitssignal. Es ist einfach dann auf der Produzentenseite zu wenig da. Ja.
Ja.
Und es schreit nach, also wenn es einen Hilferuf gibt, dann ist das der Schrei nach Speicher.
Ja.
Ja, das ist die Speichernachfrage schlechthin. Wenn man mittags 0 Cent hat und abends 50 Cent, das ist schon für den, der eine Moleküle speichern kann mit sehr langen Reichweiten. Wir haben über 100 Stunden Speicherkapazität. Ja, da kommen wir ja noch drauf. Also die Batterie hat heute, wenn sie gut ist, 4 Stunden.
Ja.
Wir haben 100 Stunden. Das heißt, Unser Marktsegment ist nicht die Verschiebung, die die Batterie macht, also die Strombatterie, sondern wir sind wirklich die grüne Batterie, nennen wir das ja. Ein bisschen der vergessene Speicher habe ich es auch genannt, weil dieses Bauwerk mit 88 Megawattstunden, also eine Füllung dieses Speichers ist 88 Megawattstunden Strom und Wärme übrigens. Wir machen ja Kraft-Wärme-Kopplung durch Blockheizkraftwerke und der hat einen Preis von 500.000. Wenn ich heute Leute frage, die eine Batterie bauen sollen, für 88 Megawattstunden steht da eine andere Zahl dran. Mhm. Obwohl sie günstiger geworden sind, sind sie ja immer noch im mehrere 10 Millionen Euro Bereich.
Mhm. Okay, aber wir kommen mal gleich nochmal dazu, wohin da die Reise geht, insbesondere zu dem aktuellen Projekt, was du hier in Gettorf-Ohsdorf machst. Sozusagen, das ist aber das dritte Kernthema. Jetzt haben die Leute erstmal verstanden, worum es geht. Wir sitzen aber hier zusammen, weil vorgestern oder gestern hat der Bundestag ja das Stromversorgungssicherheits- und Kapazitätsgesetz, Strom-VKG, beschlossen. Das haben sie jetzt relativ smart vor der Sommerpause nochmal reingeschoben. Und da habe ich gelesen, dass es sich jetzt für mich lohnt, mich abzuwenden von den erneuerbaren Energien, sondern ich habe jetzt überlegt, ob ich nicht doch Gaskraftwerke baue. Das scheint ja ein relativ guter Deal zu sein. Da kriegt man für Megawattkapazitäten im Gaskraftbereich 244.000 Euro pro Megawatt. Erklär doch mal, was hat es denn damit eigentlich auf sich?
Ja, das ist die Geburt jetzt einer Gesetzgebung, die ja vor Jahren schon begann. Unter der Ampelregierung hieß es Kraftwerkssicherungsgesetz. Daher kennen das vielleicht noch einige. Umgangssprachlich ist immer von den Reservekraftwerken, von den Gaskraftwerken, ne, die Rede. Das heißt, wenn wir aus der Kohle rausgehen, sagte Frau Reiche ja so schön, dann müssen wir ins Gas reingehen. Ne, so. Wenn wir aussteigen, müssen wir auch irgendwo einsteigen. Da kommt nur das Gas in Frage für das Segment dieser sogenannten Residuallast. Das heißt, wir haben eine Versorgungssicherheitslücke, oft genannt ja Dunkelflaute, im Winter, wenn wir hohen Bedarf haben und gleichzeitig das natürlich aus PV nicht viel gibt und dann eine Flaute ist im Wind, dann haben wir halt eine Deckungslücke.
So. Und die entsteht, weil wir jetzt zunehmend Kohlekraftwerke auch abschalten. Atom gibt es ja nicht mehr.
Genau.
Und die Kohlekraftwerke, die müssen raus bis 2035, 2040?
2038 ursprünglich.
Ja.
Einige Kraftwerksbetreiber haben dann ja gut verhandelt und gesagt, naja, wir können auch 2030 anfangen. In NRW wird 2030 begonnen damit.
Die abzuschalten.
Brauchen dann aber einen goldenen Handschlag. So, in Wirklichkeit sind da auch, ich sag mal, ziemlich runtergerockte Anlagen dazwischen. Das heißt, eigentlich hatte ich nie vor, die bis 2038 zu betreiben. Haben wir das aber nochmal ganz gut bezahlen lassen. Ist zumindest kolportiert worden. Und das ist schon ziemlich safe. Also den Kohleausstieg wird man nicht riskieren. Und gleichzeitig macht es ja auch Sinn, so vom Hintergrund der Klimaneutralität. Und in der alten Regierung war das halt der Pfad in das verbliebene Segment. Wenn wir auf 100% erneuerbares System wollen, 2045, dann müssen wir halt auch einen Erfüllungsgehilfen haben, der hoch verfügbar mit einem Brennstoff, den ich speichern kann, für den Strommarkt zur Verfügung steht. Und das ist offensichtlich das Gas oder das Molekül, sagt man ja häufig. Und da ist ja hinten raus eigentlich der Wasserstoff für vorgesehen. So, das heißt, Wasserstoff soll ja diese Funktionen übernehmen.
Ja.
Und in dem alten Gesetzespaket war das in der Kraftwerkssicherung so, dass man von bis zu 20 Gigawatt ja auch gesprochen hatte. Unter Habeck wurden dann ja auch so die 10 da draus, weil die EU da durchaus Vorstellungen hat, dass man diese Subvention von Kraftwerken nicht beliebig machen darf und den Markt verzerrt, sondern man muss sehr dezidiert nachweisen, was ist wirklich deine Lücke. So. Versorgungssicherheit. Das wird bei der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Der Versorgungssicherheitsbericht im September 25, jetzt die letzte Version, weist aus ein Delta von so bis zu 35,5 Gigawatt Versorgungssicherheit. Und diese 10 Gigawatt wurden jetzt akzeptiert von der EU oder sind noch in Verhandlungen. Wissen tun wir es erst, wenn die EU das beihilferechtlich auch genehmigt. Aber diese Gesetze sind jetzt verabschiedet worden nach einem langwierigen Prozess. Und unter der neuen Regierung, unter der Führung von Katharina Reiche im Bundeswirtschaftsministerium, wurde der Gaspfad noch ein bisschen intensiver beschritten. Das bedeutet, die H2-Readiness, wie es so schön heißt, der Anlagen muss zwar möglich sein. Das heißt, du musst im Prinzip auf dem Typenschild der Gasturbine oder auf einem BHKW stehen haben. Damit kann man auch mit Wasserstoff betreiben, wenn man sie umbaut. Du musst es aber bis zum 31.12.2044 nicht eine Minute tun. So, das ist der Unterschied bei Herrn Habeck.
Also noch 18 Jahre Zeit, um genau irgendwie das Thema Wasserstoff da reinzubauen.
Diese Kapazitätsprämie von 244 Euro pro kW, die du gerade genannt hast, diese 244.000 pro Megawatt sind ja 244 Euro pro kW. Die bekommt der Investor, also der, der an dieser Ausschreibung teilnimmt als Kraftwerksbetreiber, bekommt diese 244 Euro pro kW installierte Leistung reduziert um einen Reduktionsfaktor. Dann kommen da im Erdgasbereich 210 oder sowas raus, also 85% für die meisten Anlagen, die da errichtet werden. Und das bekomme ich jedes Jahr, 15 Jahre lang. Warum? Ja, weil die sollen ja investieren, ohne zu wissen, wie viel sie laufen. Die können nicht darauf wetten, wie hoch die Strompreise sind, sondern die sollen einfach da sein, damit das Netz stabil und die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Und dafür brauche ich ja eine Investition und eine Abschreibung. Das heißt, ich nehme diese 200 Euro mal 15 Jahre, dann bin ich bei 3.100, irgendwie sowas kommt da raus, Euro pro kW nominale Förderung für die Investition.
Ohne jetzt quasi die Kosten jetzt für deine Anlage zu kennen, würde es nicht auch Sinn machen, dass du daran teilnimmst?
Wir bauen ungefähr für die Hälfte. Also wir bauen aus solchen Anlagen, wie du sie jetzt hier siehst, Gasspeicher, da hinten steht das BHKW, da hinten steht der Wärmespeicher und ein großer Trafo. Das heißt, alle Komponenten, die wir brauchen, um aus einer Biogasanlage ein regeneratives Speicherkraftwerk zu machen, ja, können wir heute am Markt bekommen. Das ist State-of-the-Art-Technologie und wir werden ungefähr 1.500 Euro pro kW investieren, vielleicht mal 1.600. Jetzt aber.
Aber kriegt ihr dafür quasi eine sichere Prämie oder müsst ihr quasi, da muss ich das am Markt erarbeiten? Das hier ist ja eine sichere Prämie.
Genau, die kriegen wir auch im EEG. Aha. Da nennt sie sich Flexzuschlag, also Flexprämie hieß die früher. Das ist im Prinzip diese Kapazitätsprämie, damit die Leute die Investition tätigen und ihre Anlagen flexibilisieren. Das ist das Zauberwort ja heute überhaupt im Strommarkt. Wir müssen speichern und flexibilisieren. Und wir kriegen 100 Euro. Früher kriegten wir 65 Euro, dann wurde das Bioenergiepaket angepackt, letztes Jahr im Frühjahr. Jetzt sind es 100 Euro pro kW, die wir bekommen. Wenn jetzt aber ein Marktakteur 9 bis 10 Gigawatt in Deutschland jetzt nur in diesem Jahr in zwei Ausschreibungen schiebt, weil die ja bis 2031 auch bauen sollen, und die greifen zufällig bei den Herstellern auf ähnliche Komponenten zurück wie wir, dann kannst du dir vorstellen, wie Angebot und Nachfrage reagieren. Also du kannst bei zwei Unternehmen jetzt oder zwei Branchen jetzt dir deine Aktienportfolien mal zurechtlegen. Das wäre so ein bisschen in die Richtung RWE und andere Akteure, die diese Kraftwerke bauen und die Hersteller, die diese Kraftwerke liefern.
Und was sind das für Hersteller? Es hören ja auch einige mit hier, die auch in Aktien gerne investieren.
Das sind so große Motorenhersteller und Turbinenhersteller. Also Siemens ist natürlich der bekannteste bei der Turbine.
Turbinen, aber ich habe immer gehört, die sind eigentlich schon ausverkauft über Jahre hinweg, ja, weil die ganzen Turbinen ja auch für die ganzen Datacenter Backup, als Residualtechnik.
Das hat ein bisschen was mit den Größen zu tun. Wir haben beobachtet die letzten Jahre schon, dass in den Vorbereitungen, übrigens ist das schon ziemlich famos, dass man genau wusste, dass dieser Kraftwerkspark kommt. Und große Unternehmen haben da schon Slots sich gesichert, haben schon Reservierungsentgelte bezahlt, also sind schon echt in Vorleistung gegangen. Deswegen war das nicht mehr die Frage, ob das kommt, sondern nur noch, wie hoch wird die Prämie sein. Und das zeigt sich jetzt auch sehr deutlich zwischen dem Kabinettsentwurf im Mai, 173 Euro Höchstgeburtswert, auf jetzt 41% ist der angestiegen, 244 Euro. Das heißt, dass diese Ausschreibung nur erfolgreich ist, wenn die auch voll gemacht wird, ist ein politisches Signal. Nimmt, was ihr braucht, aber es muss auf jeden Fall gebaut werden. Das ist für den Lobbyisten.
Weil hätte man das jetzt quasi
für den Lobbyisten eine coole Position.
Wenn man 150.000 Euro jetzt zum Beispiel als Grenze eingezogen hätte, dann hätte es sein können, dass da gar nicht die ganzen 9 oder 10 Gigawatt gebaut würden.
Sagen eine Handvoll Akteure. Weil mehr sind das nicht, die das bestimmen. Ich wage eine Prognose, man möge mich dann korrigieren. Ich wage eine Prognose, dass über 2/3, wenn nicht sogar 3/4 der zuschlagten Menge dieser beiden Ausschreibungen bei 5 bis 6 großen Unternehmen landen. Also es ist ein Oligopol, was hier diesen Bieterkreis ausmacht.
Das funktioniert nicht so, dass sozusagen, wenn jetzt ausreichend viele Akteure kommen, die sagen, sie würden es für 100 bauen, kriegen die nicht den Zuschlag?
Doch, den kriegen sie. Bloß wir haben es hier zu tun mit 197 Seiten gepfefferter, gut juristisch ausformulierter Strategie. Das bedeutet, wenn du jetzt mal diese 197 Seiten nimmst und deine KI damit fütterst, dann rate ich mal jedem dazu, einfach mal die Position eines Kraftwerksbetreibers einzunehmen und die KI zu bitten, was muss ich tun, damit ich da mitbiete. Es gibt Akteure im Mittelstand der Stadtwerke, also VKU, sagen wir immer, Verband kommunaler Unternehmen. Es gibt da durchaus Akteure, die ja auch hier in der Lobby aktiv waren und sagen, ey, das tut uns, wir sind ja keine kleinen Unternehmen, wir sind schon der Mittelstand, wir bauen 100 MW durchaus mal, ne? Ein Kraftwerk, wie unser Küstenkraftwerk in Kiel, das ist so ein Mittelsegment als Gasmotorenkraftwerk, die greifen auf die gleichen Motoren zu wie wir, also Blockheizkraftwerke, ne? Nicht Gasturbinen, und die bauen Kaskaden, die sagen, wir machen 100 MW lieber als Motor als die Turbine. Die Turbine ist ja so one asset und anfällig, ne? Das andere ist schön 20 Motoren, wäre viel, ne? Ich kann man schön skalieren. Und die sagen, ey, der Aufsichtsrat hat da noch nicht entschieden, ob wir teilnehmen. Also selbst die zucken, weil da drin stehen natürlich Auslösepreisdesign, Pönalen, Abschöpfung. Also es ist sehr kompliziert und was wie immer bei Akteuren, du musst in hohe Vorleistung gehen. Du musst bei dem Gebot eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die haben sie ein bisschen nach unten korrigiert, ne? Aber du wirst pönalisiert, das heißt, wenn der Auslösepreis erreicht wird und du dann nicht läufst, dann wirst du abgeschöpft, egal ob du gelaufen hast oder nicht. Es gibt dann einen Anspruch, ne, gegen dich. Ob du das verschuldest oder unverschuldest, ne, das ist für kleinere Akteure, die eine Bank brauchen, um das zu finanzieren, ist das, also ich habe noch keinen Banker gefunden, der jetzt sagt, Strom-VKG habe ich verstanden. Und am 1.9. ist schon der erste Slot. Das heißt, du musst auch einen Netzanschluss haben zum Beispiel. Das ist auch in dem Gesetz einfach mal ignoriert worden, obwohl es...
Also die Ausschreibung quasi wurde für weniger Akteure quasi optimiert.
Ja, die Rahmenbedingungen, das kann man glaube ich so sagen, ist so, dass man sagt, wir sind ja offen, das können ja auch mit 1 Megawatt Anlagen teilnehmen, aber du brauchst halt einen Netzanschluss. Und jetzt muss ich gerade meinen Kollegen und Akteuren, die im EEG zu Hause sind und solche Anlagen wie wir betreiben, gibt ja auch Stadtwerke, die sowas haben, mit Biomethan, BHKWs, wir haben im Erneuerbaren Energiegesetz im EEG einen Einspeisevorrang. Wir können unserem Banker sagen, Mensch, ich habe eine Baugenehmigung, ich kann eine Ausschreibung gehen und dann kriege ich einen Netzanschluss, weil ich einen Rechtsanspruch darauf habe. Ein Riesengut des EEGs, sonst hätten wir diese Anlagen nicht. Und den habe ich im Strom-VKG nicht. Da muss ich frei verhandeln mit dem Netzbetreiber. Das ist ja total geil. Als kleiner Anlagenbetreiber mache ich mich dann 100% abhängig, ob die SR-Netz mir einen Anschluss gibt oder nicht. Und die können das nach Gutdünken entscheiden. So, das funktioniert nicht. Das funktioniert bei sehr großen, die jetzt ein Kohlekraftwerk haben, weil sie den Netzanschluss schon besitzen. Und du darfst an dem Standort übrigens, auch sehr schlau, du darfst an dem Standort aus Gas noch nicht Strom gemacht haben. Also für eine Bestandsanlage, wo jetzt schon der Stromerzeuger steht, kann ich nicht sagen, wunderbar, ich wechsle das Design. Ich muss einen neuen Standort erschließen. So. Und über diese Vehikel ist meine Prognose, sind kleine Akteure, mittlere Akteure eigentlich so toll die Zahl sich anhört mit 200 Euro pro kW, man sagt, man hat einen schönen Business Case, wenn die Abschreibung bedient wird, werden wir trotzdem nicht teilnehmen.
Okay, ich habe da quasi zugelesen, der RWE-Chef Kreber hat gesagt, ein guter Tag für den Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Der CDU-Fraktionsvize Sepp Müller nannte das Gesetz ein Sicherheitsgurt für die Stromversorgung. In ZDF heute hat er das geschrieben. Ja. Aber es gab auch Stimmen, dass es ein fossiles Subventionsprogramm im Gewand der Versorgungssicherheit. Also du bist ja quasi wahrscheinlich eher bei der zweiten Stimme. Das ist eigentlich gar nicht so notwendig. Man kann es jetzt schon günstiger bauen. Es gibt eigentlich auch genug Kapazität in dem Markt und jetzt wird es trotzdem extrem teuer gebaut.
Also ja, ich verstehe die Motivation, weil man sich einfach 10 Jahre, aus welchen Gründen auch immer, wie so häufig, das wird jetzt auch nicht vielen unbekannt vorkommen, reagieren wir immer ein bisschen spät. Das heißt, wenn wir wissen, wir haben ein Design, ein EEG und 20 Jahre Vergütungszeitraum, dann können wir uns da schon mal damit beschäftigen, was machen wir denn mit dem investierten Geld, was du hier siehst, in diesem Anlagenpark von über 9000 Anlagen in Deutschland, wenn die alle nach 20 Jahren auslaufen. Sollen die zurückgebaut werden? Brauchen wir das alles nicht mehr? Oder transformieren wir die in neue Märkte? Welche Rahmenbedingungen brauchen die dafür? Ist ja jetzt nicht neu. Da hätte man sich von 2015 bis 2020 schon mal mit beschäftigen können, was ab 2030 gilt. Und ich beobachte leider immer wieder, dass Politiker eine Entscheidung treffen und dann ein Jahr später sagen, Mensch, Herr Lass, wieso passiert denn da draußen noch nichts? Wir haben das doch gerade für Sie entschieden. Ja, weil auch wir ungefähr 3 Jahre brauchen zwischen, guck mal, es gibt ein neues Gesetz, lieber Banker, lieber Architekt, ich brauche eine Baugenehmigung, ich brauche eine Finanzierung und mache als Unternehmer meine Hausaufgaben, dann komme ich ja im 3. Jahr in den Bau. So. Wir können auch in 3 Jahren fertig sein, wenn wir ein bisschen Beschleunigung hätten bei den Baugesetzen. hast du vielleicht mitbekommen, es gibt das FlexBG, FlexBG heißt das, glaube ich, so ein kleines Vehikelgesetz, was sie hinten dahergeschoben haben. Anlagen, die in einem Strom-VKG einen Zuschlag kriegen, sind im überragenden öffentlichen Interesse. Die kriegen den totalen Bauturbo in der Genehmigungspraxis.
Das für die fünf Unternehmen, die es jetzt bauen können, ist das eine gute Nachricht.
Ja, aber das ist so ein Beispiel, wo ich sage, okay, kommt uns bekannt vor, wir machen im EEG Ähnliches, wenn wir flexibilisieren, wenn wir die kommunale Wärmewende begleiten. Ich will einen Wärmespeicher, nur so eine Thermoskanne hier, ja, ist nichts anderes als ein Wärmespeicher. Will ich jetzt bauen, neben der Schule oder auf dem Parkplatz, hinter einem Gewerbegebiet, und dann brauchst du einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Den kannst du jetzt nicht sagen, Mensch, ich brauche nur 300 Quadratmeter Grundfläche, das Ding tut keinem weh, das macht keinen Lärm, sieht aus wie so ein Getreidesilo, an dem wir alle vorbeifahren, wenn wir durch die Dörfer kommen. Warum kann ich da nicht privilegiert bauen? So, das sind so einfache Sachen, wo wir sagen, Mensch, geht doch, guck mal, da macht sie es auch. Wieso machen wir uns das Leben so schwer?
Wir hatten quasi schon mal über die Flexibilisierungspotenziale von diesen 9000 Biogasanlagen in Deutschland gesprochen. Wenn ich das jetzt sozusagen richtig aus den einzelnen Positionspapieren rausziehe, dann könnte man, wenn man jetzt anfängt, das auch ordentlich zu flexibilisieren, könnte man eigentlich bis zu 12 Gigawatt bis 2030 auch ans Netz bringen. Also das, was wir jetzt eigentlich in diesen neuen Gaskraftwerken hätten, zu deutlich geringeren Kosten, und bis 2045 sogar 24 Gigawatt. Das wäre schon mal ein großer Teil dieser der Dunkelflauten-Lücke.
Genau.
So, genau. Und in der, was ist das jetzt? Wie heißt die Flaute jetzt? Die Hellflaute?
Hitzeflaute
produziert ihr aber auch, oder?
Hitzeflaute abends, jetzt im Sommer. Ja, es ist ja mega, wenn ich dir erzähle, dass wir hier den Jahresspeicher haben und jetzt im Sommer durch die, ich sag mal, Biomasse mit weniger Gasbildungspotenzial, das sind diese Gräser aus der Umwelt, Naturschutzfläche, die
also müssen. Kein Mais, sondern im Grunde genommen so
kein Hochenergiesubstrat, sondern so, wir sagen niedrigkalorisch, also mit wenig Energie pro Tonne, weil wir ganz viel Platz haben. Die Bakterien haben jetzt weit über 100 Tage Zeit, da drin aus diesen schwer aufschlussbaren, auch Stroh gehört dazu, aus dem Mist, da kommt das Gas langsam raus. So, das heißt, die haben jetzt ganz viel Zeit da drin. Und gleichzeitig ist dieser Speicher nicht bei 100 Stunden, sondern bei fast 300 Stunden. Weil wir laufen ja in der Woche nur 2 Stunden oder 3, nicht am Tag. Im Sommer kann ich komplett auf Bakteriendiät gehen, weil die Biomasse speicherbar ist. Das heißt, ich habe eine Jahresverschiebung, das ist ja genial. Und im Winter, da brauche ich hier das Hochenergiesubstrat, weil wir da die Heizperiode haben und weil wir dann den Bakterien, dann sind die Hochleistungssportler, dann gehen sie in Sprinten. Da können wir dann eine Dunkelflaute, die sich heute ja durch viel, viel bessere Prognosen und Digitalisierung ja auch ankündigt. Wir können heute so mit 48, 72 bis zu 96 Stunden Vorlauf sehen, was kommt am Markt. Und wenn wir die Dunkelflaute kommen sehen, dann ist entscheidend, dass diese höhere installierte Leistung dann auch länger am Stück betrieben wird. Das heißt, wir müssen dann auch sehen, dass wir Gas nachschieben. Dann ist die Speicherkapazität ja nur bei 30 Stunden, weil wir die Menge hochfahren. Und diese Futtermenge, sagen wir dazu, diese Gasbildungsrate der Bakterien, das ist ein neues, nicht Geschäftsfeld, das ist ja schon erschlossen, aber es ist ein neuer Bereich, wo sich Firmen, die sich mit Biologie und Biogas beschäftigen, und da ist Deutschland übrigens Weltmarktführer in dieser Technologie noch. Deutschland hat das in die Welt getragen, diese Technologie. Wir können diese kleinen Tierchen wirklich zu Hochleistungssportlern machen, indem wir so Intervallfasten und Fütterung einführen. Und dadurch können wir innerhalb von 3 Tagen die Gasrampe, nennen wir das, also die Gasbildungsrate richtig hochschrauben. Das bedeutet, wenn ich eine Dunkelflaute kommen sehe, dann ist das mein billigster Speicher. Dann schiebe ich da mehr rein und kriege in den nächsten 7 Tagen richtig Gas. Das heißt, wir können da reinfüttern sozusagen.
Aber was ich noch nicht verstanden habe, und vielleicht kannst du das ein bisschen aufklären, ist, jetzt haben wir quasi vor 2 Tagen wurde dieses Gesetz beschlossen, obwohl es diese Technologie hier gibt, bin ich jetzt nicht beteiligt, aber das klingt ja für mich so ein bisschen so, dass sozusagen, wenn du jetzt mit dem sozusagen RWE-T-Shirt ins Bundesministerium gegangen bist, dann wird die Tür mal aufgemacht, aber in dem Moment, wo du das QX-T-Shirt anhast oder das Biogas-T-Shirt, dann wird quasi schon vorne im Empfang, wirst du da gar nicht mehr reingelassen. War das
stimmt
so?
Stimmt nicht ganz. Ja, beim Bundeswirtschaftsministerium würde ich sagen, ist es von dem Akteur her, also von der Branche her so angelegt. Was hat die Landwirtschaft im Wirtschaftsministerium verloren? Das ist unser Hauptproblem. Ich habe ja mal in der Anhörung gesagt, die Bioenergie ist so ein Multitalent. Mit uns kannst du so viel machen, dass sich keiner entscheiden kann. Du kannst in den Sektor Treibstoff, also Verkehr, du kannst in den Sektor Wärme, in den Sektor Strom, du kannst bis in den Sektor hier Kunststoff, ne? Da kannst du ja langkettige Kohlenstoffe braucht man ja in der Industrie bei Bayer und BASF. Das könnten wir auch. Bloß es ist kein Transformationspfad mit einer klaren Regie oben drüber, wo man sagt, das wollen wir jetzt. Also man muss sich auch nicht für eins entscheiden. Man kann auch alles zulassen. Aber diese Türen, die du gerade ansprichst, ja, es ist nicht so, dass wir die Tür nicht aufgemacht bekommen, sondern wir werden in eine andere geschickt. Du klopfst an bei Residualas, Versorgungssicherheit, und die sagen, nee, Bioenergie, also hier seid ihr verkehrt. Also das kann ja nur Gas machen oder Wasserstoff. Ihr müsst da hinten in die Tür, da ist Bioenergie. So, verstehst du? Und dann redet einer von Wärme oder
aber
von
verstehe ich, also ihr könnt extrem viele Sachen machen. Das ist quasi ja eigentlich ein Vorteil, aber offensichtlich ein Problem in der Politik. Aber es wurde ja bei diesem aktualisierten Heizgesetz, gab es ja irgendwie so eine Biorampe, und da wurde irgendwie zwischendurch, habe ich gelesen, so viel Biomasse gibt es ja dann gar nicht. Also was stimmt denn jetzt? Also gibt es jetzt genug Biomasse, um das hier mit 24 Gigawatt zu flexibilisieren, Residualenergie, oder gibt es eigentlich zu wenig, weil in dieser Biorampe, die wissen wir auch, das macht nicht so viel Sinn, aber es steht darüber im Gesetz, wo rauskommt, es gibt eigentlich zu wenig, so viel kann man gar nicht verheizen, eigentlich viel zu wertvoll zum Verheizen. Was stimmt denn jetzt?
Es ist, und wir seit 10 Jahren versuchen wir das zu erklären, und ich weiß nicht, ob wir es vielleicht noch anders erklären müssen, aber was du gerade ansprichst, ist der Unterschied zwischen Arbeit und Leistung. So, das ist nämlich so, wenn du jetzt sagst, was stimmt denn, wofür haben wir genug? Das ist ja genau richtig die Frage. Bei diesen 24 Gigawatt, die möglich sind, ne? Da reden wir ja von Leistung. Und auf dem Haufen, den wir hier sitzen, also die Energiemenge, das ist ja die Arbeit, also Kilowattstunden. Die Energiemenge dieses Haufens, die verändere ich ja nicht. Ob diese Anlage da hinten jetzt Strom macht, 500 kW, 24/7, 365 Tage, oder ob da 5 Megawatt stehen, die wir nicht 8760 Stunden, also durchlaufen lassen wie so ein Kohlekraftwerk, sondern dass wir die nur noch morgens und abends anschalten, dann machen wir ja nur 1000 Stunden. Das ist der Unterschied. Ich brauche aber die gleiche Brennstoffmenge. Hm. Also ich rede nicht von einem Grashalm mehr. Also an alle in der Community, nicht einen Hektar mehr, sondern weniger. Keine mehr Biomasse, sondern mehr Leistung. Biomasse zum richtigen Zeitpunkt ist das. Und das ist das Problem. Bei der Biotreppe, was du gerade ansprichst, Mensch, wir können das aber verheizen. Das kann man noch zu Gas machen, ins Erdgasnetz schieben und dann in meine Erdgasheizung, dann brauche ich als Kunde ja nicht investieren. Da kommst du in diesen Mengenkonflikt.
Ah, okay.
Wir haben heute 250 Terawattstunden im Gasverbrauch, im Heizmarkt irgendwie.
Privat und Industrie?
Insgesamt, glaube ich. Aber wir haben, wenn wir alle diese Anlagen nur dafür hernehmen und alle Moleküle in die Heizung schieben und noch ein bisschen mehr zulassen und Hebel setzen bei Abfall und Koppelprodukten, wo noch Potenzial ist. Also ohne mehr Anbaubiomasse kannst du irgendwie 100, 150 Terawattstunden schaffen. Aber es macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja,
es ist nicht der günstigste Erfüllungsgehilfe. Und übrigens haben das jetzt auch schon viele begriffen. Sobald du von der Biotreppe redest und einem Gasquotenmarkt, da schreibt die EU ja auch vor, da kannst du das Ausland nicht diskriminieren. Da haben wir ja sofort das ganze Fass, was wir aufmachen. Naja, vielleicht ist deutsches Biomethan ja auch ein bisschen teurer als ukrainisches. Das heißt, wer sagt eigentlich, dass das unseren Anlagen hilft, wenn irgendeiner eine Biotreppe erfindet? Das kommt dann von woanders.
Ah, okay.
Das kannst du ja auch nochmal mitdenken.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Das ist was anderes.
Okay. Aber also, was wäre denn dann eine sinnvolle Lösung gewesen? Wäre das dann eine Mischform gewesen aus allem? Also man braucht schon noch ein, zwei Gaskraftwerke, oder bräuchte man die gar nicht?
Naja, ich bin bei der Frage nicht, wollte ich nicht ausweichen, wo du sagtest, die 9 Gigawatt, du bist ja eher bei der anderen Fraktion. Ich würde jetzt nicht den Fehler machen wollen, zu sagen, weg damit, wir können das besser oder nur wir können das. Es gibt nicht immer nur die goldene Lösung, die eine Lösung. Ich weise nur darauf hin, dass ich sage, wenn ich jetzt nach 5 oder 6 Jahren so eine Schwergeburt in so einem Gesetz mache, wo die EU ja auch nochmal Ja sagen muss und einige Juristen sich wahrscheinlich noch mit beschäftigen, aufgrund des Kartellrechts zum Beispiel, ne, dieses Oligopol ist ja durchaus schon auch, das darf nicht in der Merit Order zu Marktverzerrung führen, weil dann hat das Impact auf andere Erfüllungen. Also mir ist das nicht ganz egal vom Sinne, die dürfen nicht den Markt kaputt machen. So. Und wenn diese Akteure sich an sehr prominente Stelle setzen und im Prinzip eine Abschreibung durchziehen, wo sie nachher eine marktbeherrschende Stellung erreichen in diesen Sphären, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Diese 10% der Gebote dürfen nur an einen Anbieter gehen. Das war ja ein charmanter Vorschlag. Wurde ja komplett ignoriert. Hat jetzt niemand mehr von geredet. Hat das Kartellamt ja selber aufgemacht. Das bitte ich nochmal zu berücksichtigen, dass das Kartellamt hier eine Warnung ausspricht, die komplett politisch ignoriert wurde. Das finde ich auch nicht in Ordnung. lass sie bauen und ich sag pro Gigawatt Gaskraftwerk hätte ich gerne 1 Gigawatt flexibilisierte Biogas. Und dann habe ich schon mal gar kein Problem damit. Wir sind erstens dezentral und nicht zentral. Die stehen überwiegend im Süden zentral an Standorten, wo jetzt Kohle- oder Atomkraftwerke waren. Und
sind im Süden noch vor allem Kohlekraftwerke?
Also ja, im Norden weniger? Also ich sag mal, Süden ist für mich als Schleswig-Holstein natürlich schon NRW, ne?
Ja, okay.
Aber das ist erstmal der Unterschied, dass wir es in der Fläche bieten. Die Verteilnetzbetreiber übrigens in der Mittelspannung, die finden das eigentlich gar nicht schlecht, wenn du Residuallast in der Mittelspannung produzierst, weil das ist ja viel, viel besser. Wir machen Dunkelflautenstrom ja nicht zentral irgendwo im Ruhrpott und müssen dann auch wieder über das Tennet-Kabel. Nein, wir machen es direkt vor Ort schon. Das heißt, der Strom, der hier zu den Zeiten, wo das ein bisschen sportlich wird im Netz, direkt vor Ort entsteht, der bleibt ja auch gleich hier. Ich mache ja die Residuallast hier für die Gegend dann. Das ist ja viel geiler dezentral. Das ist der erste Impact-Unterschied zum Gaskraftwerk. Und der zweite, viel relevanter, wir sitzen hier auf der Versorgungssicherheit, ja? Also das, was du hier siehst und wo wir drauf sitzen, musste nicht durch die Straße von Hormuz transportiert werden.
Ja.
Wo entsteht Versorgungssicherheit? Und
das ist auch schwer, von der russischen Drohne kaputt zu machen.
Genau, ja. Das auch. Wir werden da also wenig Probleme haben. Die Ukraine, die zeigt jetzt auch, dass Blockheizkraftwerke dezentral bis hin zum Inselbetrieb Energieversorgung einfach aufrechterhalten und nicht.
Da war ich auch bei 2G Energy, sozusagen der Podcast, den wir letztes Jahr gemacht haben, denn ein Großteil der Container, die da weggingen, ging auch in die Ukraine.
2 Gigawatt irgendwie von 6 Gigawatt Produktion, ja. Hieß es mal. Und da wird auch wenig drüber gesprochen, dafür, dass wir berechtigt meines Erachtens Versorgungssicherheit über alles stellen. Versorgungssicherheit entsteht nicht da, wo ich den Stromerzeuger hinbaue und das Kraftwerk habe, sondern die entsteht da, wo ich über den Rohstoff verfüge. Da müssen wir uns auch ehrlich machen. Also deutsche Versorgungssicherheit heißt, ich brauche ein Gaskraftwerk und ich brauche übrigens volle Gasspeicher.
Aber da werden jetzt ja die RWEs und Co. sagen, ja, stimmt alles, vielleicht ein bisschen teuer, aber du, 2040 wird das ja alles Wasserstoff sein. Den produzieren wir doch selber. Jetzt hatten wir vorletzte Woche eine Folge mit Uwe Petersen, der zumindest wieder ein ganz bisschen Wasserstoffoptimismus reingebracht hat, aber auch beschrieben hat, dass es schon ein Henne-Ei-Problem ist. Da müssen irgendwie alle anpacken, wenn man das irgendwie will und machen will. Und ich packe dir momentan niemanden an. Also das ist auch bis 2040, wenn ich das jetzt mal so extrapoliere, die Wasserstoffhochlauf, da braucht sich noch keiner Gedanken machen in diesen Kraftwerken, dass der Wasserstoff verbrannt wird, oder?
Das ist übrigens bei der Biotreppe nicht anders. Ich habe heute Morgen das gerade in einer Sitzung gehört von Leuten, die sich mit Biomethan beschäftigen und dort auch im Handel aktiv sind, dass die sagen, na, selbst wenn wir jetzt eine Quoteneinführung schon am Horizont sehen, 2030 steigend, vertraut der Markt nach den Erfahrungen jetzt mit dem Mobilitätsmarkt und so und nicht zu wissen, welches Ausland wie liefert, vertraut der Markt hier neue Anlagen zu bauen auf ein Marktmodell, ja, wir haben eine Beimischungsquote für den Inverkehrbringer, da kann sich der Menger nichts von kaufen. Ein Einspeisegesetz wie das EEG ist nichts anderes wie ein Konjunkturpaket, weil da der Investor für die Abschreibungszeit eine Sicherheit kriegt. Das Strom-VKG ist nichts anderes wie ein Konjunkturpaket für RWE und Co., weil ich die Abschreibung sicher in den Markt bringe. Und das ist eigentlich relativ einfach erklärbar ökonomisch. Und deswegen ist auch der Wasserstoff ohne, ich meine, das Fixum Kernnetz war schon mal gut. Das heißt, ich weiß zumindest, wo ich ihn loswerde. Das heißt, wenn ich die Infrastruktur schon mal habe, kann ich ja davon ausgehen, irgendwas muss ja auch durchs Rohr durch. Wenn aber dann der Däne ein Riesenprogramm auflegt und sagt, von mir kriegt ihr den Wasserstoff, ich will ab 2032 liefern und schiebt das durch unser Kernnetzrohr, dann gucken wir hier zu. Also
Aber ist nicht die Gefahr so ein bisschen wie bei den Wasserstoffautos, wie hieß denn der von Toyota, Toyota Mirai oder sowas, die man jetzt quasi 80.000 Euro Neuwagenpreis, kannst du jetzt 5.000 Euro kaufen, weil es keine Tankstellen gibt. Das würde jetzt ja auch dem Startup oder Grown-Up, was jetzt eine wasserstofffähige Turbine baut, könnte das ja auch passieren. Hast du jetzt gebaut, aber kauft keiner, weil es gar keine Tankstelle gibt dafür. Ja. Und ob die denen das in dieser Masse produzieren können, ist ja auch komplett unklar.
Hast du einen Punkt? Sehe ich inzwischen genauso. Aufgrund der Disruption, gerade im Strombereich, Elektrifizierung und Batterie, ist, glaube ich, dieser Punkt, wie viel verbliebene Erfüllungen nachher in einem 100%-System sind eigentlich molekular. Also was müssen wir nachher wirklich mit Gasmolekülen machen?
Ja.
Diese Treppenstufe, die wird, glaube ich, kleiner nach hinten raus, weil wir einfach noch günstiger, noch mehr einfach elektrifizieren. Und die wird kleiner und dann wird die Treppenstufe aber höher. Das heißt, dann ist es natürlich noch teurer, wenn das kleiner ist. Und ich glaube, dann ist der Zeitpunkt noch nicht da. Ne? Das ist einfach, das kommt dann später. Aber umso heftiger natürlich der Peak. Und selbst in der Industrie, wenn du die Hochtemperaturprozesse dir anguckst, alle, die immer gerne genannt werden, ne, die nicht dekarbonisierbaren und so, da redet jetzt nicht mehr so viel von CCS. Gib mir LNG und CCS. Nee, das wird ganz viel doch andere Technologien geben, die das günstiger können.
Also am Ende eine Preisfrage, die
ist
eine Entscheidung. Und jetzt hat sich jeder Staat aber für ein Programm entschieden, wo er sagt, der Preis ist uns egal. Wir möchten jetzt hier das politisch durchsetzen. Und ihr müsst
was
euch,
ja ein bisschen verrückt
ihr müsst, ist. Ihr jetzt, müsst, ich glaube, sozusagen, die Biogasbranche muss sich einfach überlegen, ob sie für Katharina und Theodor einfach mal gut bezahlte Jobs hat in 2-3 Jahren. Ja, dann könnte man auch in diese Richtung entscheiden.
Das hast du jetzt gesagt. Aber
ja,
das ist
ja also, auch so.
Ja. Ja, es ist heute Morgen in der Sitzung sagte jemand, die Stellungnahme des BMW E.ONs, ach nee, BMWE heißt es ja so, das ist der neue Spruch dazu. Aber das, was du gerade eben sagtest, jetzt wird ja staatlich diktiert mit hohen, letztendlich ist es ja keine Subvention, das ist ja völlig verrückt, dass im Strom-VKG, bis in die Anhörung hinein, die ich mir ja doch angehört habe, eigentlich keiner von den Kosten geredet hat. Die Umlage, die Strom-VKG-Umlage, die wir alle zusammen als Stromverbraucher bezahlen werden, es wird ja stumpf auf den Stromverbraucher umgelegt. Bis zu 36 Milliarden Euro wird dieses Gesetz kosten.
36 Milliarden Euro pro Jahr oder quasi über die Laufzeit?
Nee, über die Laufzeit, 2,5 Milliarden. Ne?
2,5 Milliarden pro Jahr, das heißt dann jeder Bürger muss dann
0,5 Cent die Kilowattstunde kannst du schon mal...
Also jeder muss quasi 30 Euro im Jahr zahlen, jeder Bürger muss 30 Euro im Jahr zahlen quasi für dieses Gesetz.
Genau. So, und ich mache es hier, fast die gleiche Funktion mache ich für 15 Euro im Jahr und gebe dir 30 wieder. Du musst ja mal, die Studie, auf die du noch kommst, die hat das ja mal ein bisschen dargestellt.
Da, lass mal drüber reden. Das ist die Metastudie von dem Lehrstuhl Energieverfahrenstechnik der VU Erlangen-Nürnberg.
VAU, genau.
FAU. FAU, ja.
Ja, genau.
So,
und
erzähl.
Professor Karl, der hat ja schon mal die erste Studie damals gemacht und einen Wasserstoff-Benchmark berechnet. Und jetzt ist natürlich uns aufgefallen, und mit der Kampagne Biogas ist Zukunft habe ich mich da auch engagiert, dass ich gesagt habe, naja, wenn wir jetzt uns mit dem Wasserstoff vergleichen, dann sind wir irgendwie genauso unsexy, weil Wasserstoff liegt jetzt in der Schublade, da interessiert sich keiner für. Aber wenn fossile Erdgaskraftwerke teurer gebaut werden als das, was wir schon erneuerbar machen, dann sind wir ja nicht nur erneuerbar, und schneller dezentral, weil diese Anlagen schneller umgebaut werden können als Großkraftwerke. Also wir sind auf einmal auch noch günstiger. Und das, wir haben ja immer darauf gewettet, naja, dieser Höchstgebotswert, der ist ganz spät reingeschrieben worden, erst zum Kabinettsbeschluss. Wie hoch wird der sein? Wir brauchen die Zahl. Nie hat uns jemand eine Zahl genannt. Wir sollten uns immer mit Wasserstoff vergleichen. Da wussten wir, dass wir günstiger sind. Aber alle haben gesagt, naja, Herr Lass, der Wasserstoff skaliert ja. Das soll der ja in Zukunft günstiger können. Das konnte ich schon nicht mehr hören. 20 Cent die Kilowattstunde oder so. Wasserstoff kann das nachher günstiger, ja. Und jetzt sehen wir, schwarz auf weiß, wie teuer allein die Errichtung ist. So, und das ist natürlich so ein Impact, wo ich sage, wie ist denn jetzt noch die Benchmark zu so einem dezentralen Anlagenpark, wenn du jetzt einfach mal diese 12 Gigawatt, die da drin stehen, Biogas flexibilisierst? Durch ein Ausschreibungsdesign mit 120, 130 Euro.
Das beschreibt diese Studie im Detail.
Das schreibt die Studie. Mhm. So, und die Studie kommt zur Erkenntnis, dass du natürlich einen riesen Gap hast, weil auf einmal die Investition einer Biogasanlage in ein regeneratives Speicherkraftwerk mit so einem Gasspeicher, mit so einem BHKW und einem Wärmespeicher ist eine Millioneninvestition. Für uns Anlagenbetreiber mehr als diese ganze Anlage gekostet hat. Wirklich hohe Investitionen, die wir aber finanziert bekommen als Akteur. Wir sind eigentlich ein kleiner Akteur, kriegen aber diese Investitionen gut finanziert, weil der Banker das EEG halt kennt und diese Prämie. Und wir zahlen hier unsere Steuer und wir beauftragen den Unternehmer von nebenan.
Das hast du ja eben, das hast du eben quasi so im Nebensatz gesagt, ne? Du kannst das für 15 Euro machen und während das jetzt E.ON und Co. für 30 Euro machen müssen pro Bürger, du gibst 30 Euro zurück. Die gibt's ja bei E.ON nicht zurück. Das Geld fließt ja zum einen sicherlich an die Aktionäre, aber zum großen Teil natürlich auch an die Erzeuger der sozusagen des Erdgases. Das ist ja immer noch das Ausland. Das wird ja nicht in Deutschland passieren.
Absolut.
Also, aber das kommt im Argument ja gar nicht vor. Wenn du die Kostenseite betrachtest, wird ja gar nicht die Einnahmeertragsseite betrachtet.
Es wird auch,
warum?
Die Makroökonomie spielt da keine Rolle. Es ist eine volkswirtschaftliche Brille. Es geht da nur um die Funktion, Versorgungssicherheit zu erfüllen. So, und jetzt kommt ein Denkfehler, den ich gerne bereinigen würde. Wir hatten diese Hitzeflaute als Beispiel. Wieso kostet Strom abends 50, 60 Cent? Ja, Knappheitssignal, der muss halt produziert werden. Wenn jetzt aber eins dieser RWE oder E.ON, E.ON ja nicht, aber wir müssen auch nochmal einen anderen Namen nennen. Also ich will ja gar nichts gegen RWE sagen. EnBW zum Beispiel, die waren auch in der Anhörung. Also das ist ihr Job, ne? Das machen die ja, wenn ich an deren Stelle wäre. würdest du es genauso machen.
Wenn wir Aktionär von ihm wären, wären wir sagen, super gemacht.
Ja, also das ist unternehmerisch total legitim. So, deswegen habe ich da gar kein Problem mit. Aber wenn die jetzt abends einspringen und haben diesen Auslösepreis erreicht, das ist ja nicht so, dass das Strompreis senkend wird. Ja,
ja toll.
Weil dann ist ja der Brennstoffpreis, den ich übrigens kenne, weil wir verfügen über den Faktor Boden und wir verfügen dadurch über den Faktor Biomasse. Den kenne ich aber beim Iraner nicht, weil ich nicht weiß, welche globalen Situationen wir in 3 oder 4 Jahren haben.
Der ist ja relativ knapp jetzt auch gerade, der iranische Brennstoff.
So, also oder wo auch immer her. Aber ich bin da ja abhängig. So, LNG, jetzt der ganze LNG-Markt, extreme Abhängigkeit in Richtung USA, ne? Ist ja total das geopolitische Thema. Davon mache ich mich ja komplett frei. Also das Wort Freiheitsenergie ist vielleicht gar nicht so ganz blöd, was mal jemand dafür. Naja, erinnert er sich heute auch nicht mehr dran, aber spielt auch in der Politik jetzt keine Rolle mehr. Aber das wird ja total nicht eingepreist. Genau, was du gerade fragst, diese volkswirtschaftliche Sicht wird nicht eingepreist. Und ich glaube, es ist gar keine böse Absicht, sondern wir sind alle schön in Schubladen einsortiert. Und so diese nerdige Nische Biogas mit 3-4 Gigawatt Bemessungsleistung, 35 Terawattstunden Strom im Jahr, also irgendwie 8% des deutschen Stroms kommt aus diesem Sektor. Wenn ich da jetzt 20 Gigawatt draus mache und die nur noch 1500 Stunden betreibe, habe ich auch 30 Terawattstunden Strom. Ja? Das heißt, das Verhältnis, das wird gar nicht als Erfüllungsgehilfe für, boah, das ist echt viel, 20 Gigawatt, ihr könnt echt einen guten Beitrag leisten. Das ist ja mega. Das sehe ich bei den Energy Charts nicht. Da bin ich immer noch so ein grünes Band unten als Bioenergie. Und oben sehe ich diese Preisspitzen, die dann Gas abfährt. Und wir müssen dieses grüne Band in diese Preisspitzen packen. Nichts anderes machen wir hier. Mhm. Und dann sind wir in Wirklichkeit strompreissenkend. Weil diesen Merit-Order-Effekt musst du ja auch noch mitdenken. Das heißt, in der Studie, wir waren bei diesen 30 Euro, die ich zurückgebe. Das ist deine Gewerbesteuer. Das ist der Arbeitsplatz in der Nachbarschaft, weil die ganzen Bauten müssen passieren. Das ist ein Konjunkturpaket. Und da reden wir ja von, ich sag mal, wenn du so ein Paket machst mit diesen einigen Milliarden, die da drin stehen, kannst du jeden Euro, den wir als Politik in so ein Gesetz investieren, EEG, Flexibilisierung, Bioenergie, kriegen wir 5- bis 7-fach wieder. Das wäre jetzt nicht so ganz uncool in der Zeit, wo wir von Rezession reden.
Da halte ich die aktuelle Führung sozusagen im Wirtschaftsministerium aber nicht sozusagen weitsichtig genug. Ich warte auf dem nächsten Monthly Energiezone mit Ilan, bis sie entlassen wird. Habe ich ja gesagt, das dauert noch.
Meine erste Wette habe ich gegen Elmar, unserem Kampagnenmanager, verloren. Schönen Gruß an Elmar.
Ja.
Jetzt steht es diese Woche 1-1.
Okay.
Weil ich habe gesagt, die Linke kommt mit dem Antrag nicht durch. GMOD-G, es stand auf keiner Tagesordnung. GMOD-G kommt diese Woche durch. Da sagt er.
Was ist GMOD-G?
Gebäudemodernisierungsgesetz. Ah, ja. Das alte Heizungsgesetz. Ne? Heizhammer ist weg. Habeck ist Geschichte. Wir haben jetzt das GMOD-G beschlossen. Also, kleiner Gag am Rand. Die Anhörung kann man sich ja online angucken. Ich empfehle das einigen, die da wirklich Bock drauf haben, sich mal so eine Bundestagswirtschaftsausschuss, Wirtschaft und Energie heißt der Ausschuss, die Anhörung zu den Gesetzen, ich saß da ja selber mal, ist spooky, ne? Beim GMOD-G, Gebäudemodernisierungsgesetz, wo alle toll geframtes Wort Biotreppe im Kopf haben und alles klar, ich brauche meine Heizung nicht tauschen, ich nehme einfach Bioenergie, Biogas. Das sagt keiner vom Biogas. Keiner, der darauf überhaupt eine Aussage treffen könnte, haben wir genug oder woher kommt das? Da saßen fast nur Juristen. Das zeigt schon viel über so ein Gesetz aus. Also Juristen haben sich darüber unterhalten, ob das jetzt verfassungskonform ist oder nicht. Und was die EU wohl dazu sagt.
Okay.
Also das ist schon
spooky. Versuchen wir mal diese beiden Themen sozusagen, klammern wir mal ein und schauen mal, was die EU da ja noch so ein bisschen regelt. So, und ziehen schon mal unseren Hut sozusagen vor der unternehmerischen Leistung von E.ON und EnBW. Muss man ja auch einmal sagen, schlau gemacht. Und überlegen wir uns nochmal, wer jetzt die Geräte dafür baut, wessen Aktienkurs da positiv beeinflusst. Ist auch erstmal auch gut. Jetzt haben wir uns mal ursprünglich verabredet hier für diese Folge, weil wir gesagt haben, naja, das ist ja alles irgendwie ganz schön und gut, aber eigentlich ist das Geschäftsmodell, was ihr hier betreibt, ja ein viel spannenderes, weil wir haben jetzt die ganze Zeit nur mit dem Strommarkt geredet.
Richtig, richtig,
so, der Strommarkt, ein super wichtiger Markt natürlich, ein Viertel quasi des kompletten Energieverbrauchs kommt aus Strom, aktuell 600 Terawattstunden von irgendwie 2.500, die wir in Deutschland verbraten. Steigt auch alles, aber ihr habt ja ein Konzept gebaut und darüber haben wir schon 1-2 Podcasts geredet, bei dem ihr quasi auch Wärme in die Quartiere bringt. Mhm. Ihr ersetzt ja quasi das Gasnetz hier mit einem Wärmenetz, sodass Häuser zu Hause dann statt einem Gasanschluss, ein Gas selber verbrennen, nur noch einen Wärmetauscher haben und dann ihre Wärme zentral beziehen, grün beziehen, ohne dass sie eine Wärmepumpe bauen müssen, ohne dass sie da jetzt ihre sozusagen groß ihr Gebäude renovieren müssen. Das ist ja ein riesiges Potenzial. Jetzt haben wir, bist du, glaube ich, schon ein bisschen weiter als in der Folge vor einem Jahr. Und wir reden hier über Investitionsvolumen in diesem Quartier, Gettorf Ostdorf, die ja fast neunstellig sind. Also wir reden schon über Dutzende Millionen Euro. Kannst du das einmal ganz kurz beschreiben? Weil dazu habe ich noch ein paar Fragen dazu.
Das ist das QX-Konzept. Das Q steht ja für Quartier, aber es steht auch in der Physik für die Wärme. Und das X soll halt, ist ja heute der moderne Ansatz der Plattform, sozusagen die Skalierung zeigen. Wir sind technologieoffen, was die Wärmebereitstellung angeht. Das heißt, wir können das kombinieren mit anderen Technologien. Das ist jetzt nicht nur Biogas, sondern wir können ja, wenn der Strom günstig ist, so wie jetzt wahrscheinlich gerade mit Wind und Sonne, aus Stromwärme machen, ist unschlagbar, aber dann mache ich es mit einer Großwärmepumpe. Also ich skaliere, indem ich sage, dem Wasser ist es egal, wie es warm wird. Ich muss das Wasser nur verteilen. Das ist eine Infrastruktur. Die ist nicht günstig, aber wenn sie da ist, ist es mega, weil dem Wasser ist es egal, wie es warm wird. Das heißt, egal welche Technologie immer am günstigsten ist, zur Wärmebereitstellung, das kann ja auch Abwärme sein aus der Industrie, aus irgendwelchen Koppelprozessen, dann nehme ich immer die günstigste Form und schiebe die in mein Wärmenetz. Und augenscheinlich ist es total interessant, diesen ja offensichtlich teureren Rohstoff Biomasse, wenn ich ihn zu Gas mache, in einem Blockheizkraftwerk, das ist ja wirklich eine geniale Erfindung, ist ja ein Verbrennungsmotor. Vorteil ist, aus dem Schornstein kommt nur so viel CO2, wie die Pflanzen, auf denen wir hier sitzen, vorher gebunden haben durch die Photosynthese. Das ist ein CO2-Kreislauf, ein natürlicher CO2-Kreislauf. Und auf 100% Bruttoenergie, auf der wir hier sitzen, kommen ungefähr 45% Strom raus und 45% Wärme. Das aber immer gleichzeitig. Das heißt, wenn der Motor läuft, das Blockheizkraftwerk, dann produziert der Strom ins Netz eingespeist und Wärme in den Wärmespeicher. Das heißt, der Gegenspieler zu dem Gasspeicher, der hinter mir steht, ist der Wärmespeicher. Übers Wochenende will ich keinen Strom machen, da füllt sich der Gasspeicher und leert sich der Wärmespeicher, weil meine Kunden am Wärmenetz wollen ja am Wochenende auch warm duschen. So. Also jetzt im Sommer hast du überwiegend warm Wasser, ne? Im Winter hast du ja richtig Heizung. Und deswegen mache ich im Sommer auch weniger Biogas, im Winter mehr, weil ich mehr Wärme brauche. So, durch diese beiden Speicher kann ich die Produkte Strom und Wärme hochveredelt sozusagen beiden Märkten anbieten. Also im Strom Residuallast, haben wir schon besprochen, immer dann, wenn er am teuersten ist. In der Wärme, aber auch im Winter für die absolute Heizlastspitze. Letzter Winter, gutes Beispiel, minus 12 Grad, ne? War richtig Ostwind. Da sind wir an unseren Heizhäusern so mal in der Heizlastspitze, die diese Ingenieure ausrechnen. Was ist die Spitzenwärmelast? Das ist 5.000 oder 3.000 oder 1.500 Kubikmeter, also über 1 Million Liter heißes Wasser ist in so einem Wärmespeicher aufwärts. Das ist dem ja völlig egal, weil du kannst da auch im Megawattbereich Wärme rausziehen. So, das heißt, wenn ich hier hohe Wärmemenge speichere als heißes Wasser, kann ich auch eine Heizlastspitze super einfach bedienen. So, und wenn eine Großwärmepumpe günstiger ist als 1000 kleine, dann mache ich in so einem Quartier natürlich lieber ein Rohr in die Straße und einen Hausanschluss, als jetzt jeder Einzelne dengelt sich eine Wärmepumpe an die Hauswand. Vor allen Dingen, muss ich dazu sagen, vor allen Dingen im Altbaubestand und da, wo es eng ist. Das heißt in den Ortskernen. Da, wo ein Rathaus ist, wo eine Kirche ist, da, wo ein Marktplatz ist, da, wo eigentlich keiner buddeln will. Da muss man es machen.
Und dieses Netz baut ihr jetzt ja hier in einem Quartier?
Das ist eine stetige Entwicklung, genau. Unsere eigene Anlage macht das ja schon seit 2010. Das heißt, wir haben schon Wärmenetze, aber wir können mit dieser Energiemenge, die wir hier produzieren pro Jahr, jetzt nicht 8000 Einwohner, die jetzt Gettorf hat, Ostdorf nochmal 3000 dazu und also runde 11.000 Leute, können wir nicht nur aus dieser Technologie bedienen. So, das bedeutet, wir schaffen ein Konzept, wo es dann auch eine große Investition ist, du hast gesagt, das kann ja bis zu 100 Millionen Euro in so einem klassischen Unterzentrum, also kann man so kalkulieren, 10.000 Euro auf den Einwohner, ne, so ungefähr, dann kann man sagen, okay, das ist eine Hälfte davon ist Infrastruktur, das ganze Netzthema, Wärmenetz, und die andere Hälfte ist diese ganze Speichertechnologie, Sektorkopplung, Großwärmepumpe, Standorte, Heizhäuser und ne, dieser ganze Asset. Und wenn du das in ein Geschäftsmodell denkst, und das ist jetzt der Kern des QX-Modells, was wir übrigens 22 angefangen haben zu entwickeln und bis heute nur noch geschliffen haben, aber es wurde nicht mehr disruptiv verändert. Das heißt, wir fühlen uns sehr gut im Proof-of jetzt, in einem Ausrollen im ersten Quartier, dass wir die Faktoren Boden, Arbeit, Kapital unternehmerisch in so ein Modell zusammenbringen und das Kapital vor allen Dingen auch aus dem privaten Bereich, dass wir das kapitalfähig machen, dass Leute sagen, ey, das ist ja mal cool, ich leg mal in Infrastruktur in Deutschland ist schon ziemlich sexy. So, dass, also wenn wir es schaffen, privates Kapital in diesen Sektor zu ziehen, dann brauchen wir nur ein paar Leitplanken und die nennen sich vor allen Dingen diese staatliche Planungssicherheit, Sollen es die Privaten machen oder will der Staat das selber machen?
Bist du hier auf den Staat angewiesen? Und weil du beschreibst jetzt im Grunde genommen, du kannst jetzt hier Gerdorf Ostdorf, kannst du 100 Millionen verbauen, verbuddeln und aufbauen, ja, sozusagen, und dann können sich dann, keine Ahnung, vielleicht schließen sich dann so 5.000, 6.000 sozusagen Haushalte an, die Großverbraucher schließen sich an, Schulen und Co. sozusagen, die auch eine ganze Menge Wärmeenergie sozusagen abnehmen. Das ist ja in sich geschlossen schon ein Case. Die Verbraucher schließen sich an, weil sie sagen, okay, die Alternativen sind für mich unattraktiv. Ich möchte nicht in eine Wärmepumpe investieren, ich möchte nicht mein Haus komplett renovieren, ich kann mir das nicht leisten. Ich muss sowieso mein Gasnetz, das Gasnetz irgendwann abgeschaltet. Also die müssen das machen, mhm, und die zahlen ja dann in den nächsten 10, 20 Jahre sozusagen dann für den, zahlen ja Wärmepreis an dich zurück sozusagen. Und daraus ergibt sich doch dann für die Bank, für die 100 Millionen, gibt es sich ja schon eine Rendite. Bist du da auf den Staat angewiesen?
Also an der Form Kommune bist du auf das Nutzungsrecht angewiesen. Das heißt, du musst schon eine kommunale Vereinbarung treffen und sagen, Mensch, ich möchte hier buddeln sozusagen.
Aber das entscheiden ja quasi die Bürgermeister. Das macht ja jetzt ja nicht,
genau,
Katharina Reiche.
Nein,
das ist,
quasi, da
das ist Katharina Reiches Zelt.
Da, also ja, das wäre spooky, wenn sie sagt, ihr dürft es nicht. Also das wäre noch krasser, dass die Kommunen das nicht dürfen und machen, ja, müssen. Also deswegen habe ich so provokant gefragt, wollt ihr mit den Rahmenbedingungen eure Gesetze jetzt so machen? Weil es wird ja oft davon gesprochen, privates Geld, Herr Merz möchte das ja auch gerne, privates Geld in den öffentlichen Sektor, so diese gemeinsamen Projekte, dass der Staat sein Geld hebelt. Ja, aber dann muss er natürlich auch den Satz weiterführen und B und C umsetzen und sagen, okay, dann brauchen wir auch die Rahmenbedingungen. So, wir investieren halt nicht wie ein Stadtwerk, wir denken dann natürlich auch anders so. Das bedeutet, du brauchst das Wegenutzungsrecht, du brauchst erstmal die Kommunen müssen es dürfen. Aus der kommunalen Wärmeplanung heraus ist das Haken dran. Die Kommunen haben da hohes Interesse daran und freuen sich meistens, dass überhaupt einer kommt und es machen will. So, das ist erstmal, das ist unser Verbündete. Was du dann brauchst, ist aber diese Rahmen, zum Beispiel diese Gesetzgebung für Fernwärme. Das wird ja oft gesprochen von Monopol, Preismissbrauch, AVB Fernwärme und so. Und da gehöre ich zu denen, die sagen, das wäre so ein Pendant vielleicht wie diese Kollegen 1,5 im PV-Bereich. Ich brauche keine Vergütung mehr, würde ich sagen beim Wärmenetz. Wir können uns nicht gegen den Kunden optimieren. Also das kriegen wir auch jedem Banker erklärt. Wir brauchen jetzt nicht hohe monopolistische, ja, der Netzbetreiber muss dies oder jenes aber dürfen. Ja. Ich brauche nur eine Verlässlichkeit, dass die Rahmenbedingungen für einen Bürger eher den Bürger und den Verbraucher schützen als den Netzbetreiber, ehrlich gesagt. Ich kann mich nicht gegen den Bürger optimieren. Da sind wir genau andersrum wie andere Marktakteure. Die lobbyieren gerne gegen, ich will als Netzbetreiber einmal ein Pferdchen im Trockenen haben. Fernwärme ist klassisch früher gedacht im Baurecht niedergeschrieben worden. Ein Stadtwerk brauchte keinen Verkäufer, weil das wurde den Häuslebauern vorgeschrieben. Das steht da drin in der Satzung. Du kannst ein Haus bauen, Alex, aber das geht nur mit Fernwärme. Eine andere Heizung bekommst du nicht. So ist früher mal Fernwärme.
Ja, das stimmt. Und da hatten wir ja auch ein, zwei Folgen dazu. Sozusagen, wenn das ein städtisches Netz ist, sind da die Bürger oft ein bisschen gekniffen. Und da kommt ja auch die Kritik her, weil aus den Erträgen aus diesem Wärmeverkauf finanziert die Stadt dann zum Beispiel auch andere kommunale Ausgaben, zum Beispiel Kindergarten.
Das kommt noch dazu.
Das müsstest du ja nicht. Du müsstest, nee, im Grunde genommen nur sozusagen das Wärmenetz finanzieren.
Und ja, das wäre auch ganz wichtig für die, deswegen glaube ich nicht, dass es so einfach aufgeht, dass man sagt, politisch gibt es Akteure, die sagen, ja, wir müssen mehr Eigenkapital in die Stadtwerke kriegen, damit die es machen. Ja, da werden die privaten Investoren ja raus. Das heißt, das haben die auch inzwischen begriffen. Da müssen wir Neugründung forcieren. Also es müssen neue Geschäftsfelder in Unternehmen entstehen, abgrenzbar in Bilanzen zu kommunalen Aufgaben und öffentlichem Nahverkehr. Und die sind dann vielleicht für den Finanzmarkt attraktiv. So, dann ist ja nur noch die Frage, wer macht's? Also ist das Stadtwerk derjenige, der sagt, ich gründe eine Tochter, oder sind es Private oder sind es die Erzeuger? Wir kommen jetzt aus dem Erzeugerkreis. Das finde ich übrigens in dieser Lieferkette sehr gut. Wenn wir versuchen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Boden, Arbeit, Kapital, ja gut, über den Faktor Boden als Rohstoff, der gehört ja dazu, in diesem Produktionsfaktor, haben wir eine hohe Lieferkettensicherheit. Das bedeutet, wenn im Winter wirklich Heizlastspitze ist, und wir haben ein Jahr, wo der Ukraine-Krieg 22 ausbricht und die Preise gehen durch die Decke, ja, dann bin ich derjenige als Netzbetreiber im Wärmenetz, der sagt, meine Preisleitklausel ist nett, aber ich werde meinen Kunden jetzt nicht mit 150% Preisanstieg konfrontieren. Ich muss keine LNG kaufen. Wenn der Strom dann auf einmal 50 Cent kostet, wie im August 22, 45 Cent, und eine flexible Anlage hat da 65 gemacht, Durchschnittspreis für den ganzen Monat, da haben wir ja einen riesen Mehrerlös gehabt im Stromsektor. Natürlich habe ich davon die teurere Biomasse. In dem Jahr war Weizen, Mais, das war alles sauteuer. Da konnte ich dann den doppelten Rohstoffpreis ja bezahlen, weil mir der Strommarkt das Geld gibt. Strommarkt sind wir beide aber alle 4 Wochen in der Lage, bei Verivox den Anbieter zu wechseln. Da haben wir kein Monopol. Wenn ich aber lokalen Monopol habe im Wärmenetz, und das ist dieser Gedankenfehler, dann darf ich nicht den Wärmekunden damit belatschen, dass ich sage, oh, mein Brennstoff ist jetzt doppelt so teuer, du musst mal ein Jahr das Doppelte bezahlen. Das will der nicht.
Also
der
muss quasi auch hier in Gerdorf in der Lage sein zu sagen, der Lars, das ist mir alles zu teuer, ich mache jetzt hier den Anschluss aus und ich mache jetzt die Wärmepumpe an mein Haus.
Das gibt solche Leute, die haben auch heute die Gedanken. Also es gibt ernsthaft diese Anfragen, oh, ob das jetzt so... Ich denke nur an Liquidität pro Haushalt. Also alle, die jetzt zuhören, wenn wir von Wärmepreisen reden und sagen, ja okay, 15 Cent ist mal so ein Benchmark, 15 Cent die Kilowattstunde. So wenn einer 10.000 Kilowattstunden verbraucht, sind 1.500 Euro. Wenn er 20.000 Kilowattstunden verbraucht, dann sind 3.000 Euro. Die Leute interessiert, was werde ich im Monat los? Ne? Kleines Reihenhaus, 70 Quadratmeter, 100 Euro im Monat, 110. So, aber das ist ja genau der richtige Begriff, wofür. Ja. Herr Lass, ich kaufe mir eine Wärmepumpe und dann nehme ich den billigen PV-Strom vom eigenen Dach. Brauche ich dir nicht erklären. Ne? Das kennst du.
Aber der Pitch so. Funktioniert immer noch. Ja. Ich bin immer noch erstaunt, dass
das verkaufen ja viele. Wir reden nur von Vollkosten. Und das ist, du hattest diesen sozialen Aspekt angesprochen. Wenn jemand ein Haus erbt von Oma, was 1960 gebaut wurde und ist jetzt gerade im Niedriglohnsektor gerade so, dass er sich, dann will der keine, und wenn sie nur noch 10.000 Euro kostet, ist völlig egal, der will aber nicht diese großen Investitionen stemmen. So, und das ist natürlich in einem Wärmenetz so, dass ein günstiger Anschluss, weil du nur noch diesen Tauscher hast und diese Station und da auch eine hohe Förderung dann kriegst in dem Bereich, genau wie für die Wärmepumpe. Aber du hast viel weniger Investitionen in eine Einzelimmobilie. Die Investitionen übernehmen wir auf der Netzseite. So, die bezahlst du über die Wärme, wie so eine Art Annuität. Die bezahlst du über die Vollkosten. Aber hast keine technische Anlage mehr im Sinne von einmal im Jahr Wartung, die Pumpe kann kaputt gehen, ne? So, Schornsteinfeger und so fällt eh alles weg. Aber das hast du bei der Wärme alles nicht. Du hast nur noch heißes Wasser.
Und jetzt habt ihr das quasi jetzt hier für diesen Standort nachgewiesen, dass das funktioniert und ist auch sozusagen finanziert. Und es gibt ja noch zwei weitere Pilotstandorte. Dein Geschäftsführerkollege Alex, mit dem ich letzte Woche beim KI-Gipfel war, der erzählt, das ist aber eigentlich eine Lösung für so 30% der Haushalte in Deutschland, vielleicht sogar mehr. Also wir reden ja dann über... Hunderttausende Haushalte, Millionen Haushalte, für das relevant ist.
Ja.
So, sagen wir mal, 1 Million mal 10.000 Euro ist schon richtig viel Geld.
Infrastruktur. Das sind immer Dekaden, in denen man denkt. Nach dem Krieg, in dem Wirtschaftswunder, da waren es die Autobahnen, also öffentliche Infrastruktur ist ja immer ein Konjunkturpaket. Und das wird mir immer zu viel, also das ist auch wirklich, da sind wir makroökonomisch volkswirtschaftlich, finde ich hochinteressant, dass dieses Schuldenthema immer aufgemacht wird. Ne? Wenn jetzt der Netzausbau so teuer ist und die Erneuerbaren dadurch Strom teuer machen, dann ist das ja echt total quer wiedergegeben. Wir reden von Investitionen. Ja, so eine Leitung, wie du die da hinten siehst, 110 kV, Hochspannungsleitung, wenn die jetzt repowered wird oder neu gebaut wird, das sind Komponenten und Assets, die stehen 50, 60, 100 Jahre. Verstehst du? Und wir zahlen mit dem Netzentgelt und wundern uns, dass das alles so teuer wird, weil wir das für Kosten halten und nicht für Investitionen. Und das ist der große Unterschied. Wenn du jetzt Wärmenetze, so wie die Dänen es gemacht haben, seit den 80er Jahren, mit Milliarden vergraben, die sie heute natürlich super nutzen, weil die switchen einfach den Brennstoff und haben das heiße Wasser schon, was wir verteilen. Dänemark ist 2030 mit dem kompletten Erdgas klimaneutral, weil die das genau andersrum haben wie wir. Die haben 80% Fernwärme und 20% Erdgas. Ist jetzt nicht so ein Industrieland wie wir, ja? Gleich für alle, die jetzt Kritik üben. Dänemark würde ich jetzt nicht 1:1 mit Deutschland vergleichen. Aber das Potenzial, inländische Konjunktur, unabhängig von Lieferketten, ja. Die...
Man wird aber gar nicht, ne? Betrachtet. Also auch,
wird überhaupt also, nicht betrachtet.
Da kann ja quasi, kannst ja noch so viele Straßen von Muss-Events haben, trotzdem wird Katharina Reich immer die Gasflagge durch die...
Ich glaube, es ist inzwischen 4 Jahre her oder 3 Jahre her, doch mehr, 4 Jahre, dass wir bei Joschka im Ministerium so, wir haben die Zahlen vorgestellt, aus dem Zensus 22 haben wir die Zahlen genommen, das sind nur in Schleswig-Holstein 300 Quartiere, da bist du bei, also Wärmenetze 8 bis 10 Milliarden.
Ne? 10 nur in Schleswig-Holstein.
Nur in Schleswig-Holstein. Und viele, die von hier oben kommen, kennen diese Quartiere. Also alle solche Orte wie jetzt Gerdorf.
Aber wir reden ja quasi auf deutscher Ebene schon über 100 Milliarden plus sozusagen Investitionsvolumen. Also sozusagen ist ja wie das Thema sozusagen verteidigungsfähig machen, Aufrüstung. Wir reden über so richtig große Beträge, die eigentlich gesellschaftsverändernd sind, sozusagen. Wie setzt sich die Wertschöpfung und Volkswirtschaft eigentlich zusammen?
Die können auch vor allen Dingen in allen Bereichen, Ökonomie, Ökologie und Sozial, was ja oft so, also was hält uns zusammen? Du kannst ökonomisch einen Punkt setzen, weil du einen unheimlichen Konjunktureffekt kriegst, inländisch, habe ich schon erklärt. Auch bei Wärmenetzen buddelt ja der Nachbar, also der Unternehmer und nicht irgendeiner von China oder Amerika. Der soziale Faktor hatte ich beschrieben bei dem, was machen wir mit einem Altbaubestand? Da haben so viele, du kennst diesen Energieeffizienzfaktor, wenn du die Statistik dir mal anguckst, wie unser Baubestand natürlich veraltet, weil jeder Neubau unfassbar teuer ist und natürlich das Wohneigentum immer mehr abnimmt und die Leute zur Miete wohnen. Das heißt, diese Polarisierung der Gesellschaft in die, die erben und vermögen und die, die nicht wissen, wie sie bei dem geerbten Haus selbst die Unterhaltung bezahlen, wenn sie solche Auflagen kriegen. Das ist ja ein Faktor, den müssen wir wieder zusammenbringen. Und das ist in so einer Infrastruktur möglich, sozialer Aspekt. Ne? Mal abgesehen von Akzeptanz. Also viele haben natürlich immer so Mais im Kopf, wenn sie Biogas hören. Aber für uns als Unternehmer, wenn wir hier Schulklassen rüberführen, die die Wärme bekommen, das macht ja überall nur Klick, Klick, Klick im Kopf und ganz viele Aha-Effekte. Diese Berührungsängste, die können wir ja komplett nehmen. Ja. Im Moment sind die Landwirte so gekniffen, dass du für gar nichts irgendwas kriegst an Geld. Also die Preise sind alle im Keller.
Gerade jetzt?
Vollkommen. Also Schweine läuft nicht, Getreide hat die Welt im Moment durch globale Ernte immer noch Überschüsse. Das wird angetriggert durch den Ölpreis, dass es langsam vielleicht bei den Agrarrohstoffen steigt, aber Milch ist im Keller. So. Das heißt, wir sind immer darauf angewiesen, dass wir auch das, was wir produzieren, auch wirklich vor Ort in der stabilen Lieferkette haben. Wir können nicht immer global denken. Wir können nicht mit einem, selbst wir als Deutsche können nicht mit einem Spanier, der Schweine hält unter einem freiem Himmel, können wir nicht mithalten. Mit Südamerika ganz
schwierig. Spanier können bei dem Wetter Schweine unter freiem Himmel halten?
Ja, also jetzt fangen die schon an mit Kühlung und so, ne? Also das ist vielleicht, brauchen die jetzt auch Ställe, ne?
Ja.
Aber in den letzten 20 Jahren ist die Produktion aus Nordwestdeutschland stark verlagert worden nach Spanien. Ist okay. Nur ein Beispiel. Aber diese Ökologie und Akzeptanz vor Ort zu versöhnen, kannst du, wenn du, da bin ich bei dem letzten Thema eigentlich, wenn du die Bürger beteiligst. Ja, wir können heute mitteilen, vor 3-4 Wochen, nach 1,5 Jahren Prozess, aber ich bin froh über das Ergebnis, gibt es die Quartierpioniere-EG. Das heißt, es gibt die eingetragene Genossenschaft auf Bundesebene, dass alle Bürger, die in solchen Quartieren wohnen, die mit solchen Infrastrukturprojekten behaftet werden, das QX-Modell kann man dann durchaus größer denken, aber nehmen wir mal jetzt nur auf das bezogene Wärmenetz, auf die Infrastruktur, lokale Energieversorgung, können wir die Bürger in die Rolle versetzen des, du würdest das jetzt als Kommanditisten sehen, ne? Also als den Beteiligten am Kapital, aber als Gruppe, was so lokal mit einer lokalen Genossenschaft nicht so einfach geht, können wir ein bisschen globaler denken. Das heißt, wir haben vor, die Kommunen zu beteiligen. Da sind wir jetzt kurz davor. Also die Kommunen hier, die das betrifft, Gerdau und Osthoff, sind mit uns so weit, dass wir sagen, wir wollen jetzt gründen. Ja, diese Quartiersgesellschaft, diesen Betreiber, dem gehört nachher die ganze Infrastruktur und der betreibt sie. Und die Gemeinden sind mit, ich sag mal, einer relevanten Kapitalgröße beteiligt, dass sie Mitspracherecht haben. So, sie sind nicht beherrschend, weil dann bist du kommunales Unternehmen, das wollen wir nicht sein, ne? Nicht die Stadtwerke-Schublade, sondern die Kommunen beteiligen sich an privaten Unternehmen. Die Erzeuger, wir als Erzeuger beteiligen uns an privaten Unternehmen und die Bürger über die Genossenschaft, die überregional ist, können sich auch dran beteiligen. Und dann hast du eigentlich alle Stakeholdergruppen zusammen, die relevant sind für Akzeptanz, für Stabilität und letztendlich für die Sicherheit, also die Finanzierbarkeit, dass wir diese großen Summen auch verbaut bekommen, geht ja zum großen Teil mit Fremdkapital. Banken würden das total spannend finden. Also meine Prognose ist, dass wir gar nicht so Equity-mäßig rein müssen. Wir werden auch viel Fremdkapital in diese Projekte bekommen, aufgrund zum Beispiel Rahmengesetze wie dem EEG. Also das EEG, ne, du hattest gefragt, was brauchst du von der Politik? Diese regenerativen Speicherkraftwerke sind so ein bisschen der Gamechanger, weil die haben die Speicher und die Moleküle als Versorgungssicherheit. Denn eins müssen wir oben drüber schreiben, was vielleicht nicht jeder sofort denkt, wenn er das sieht. 100% erneuerbar. Das steht oben drüber. Es sind nur Konzepte, die 100% erneuerbar.
Und für Leute, die das jetzt verstanden haben, die jetzt in so einer Kommune wohnen, so in einem Quartier wohnen, 10.000, 12.000, 20.000 Einwohner. Was können die jetzt machen? Wie können die daran teilhaben?
Die oft wird von der kommunalen Wärmeplanung gesprochen. Das heißt, der Bürger kommt gegebenenfalls in Berührung, weil die Gemeinde einlädt zu Veranstaltungen, dass die kommunale Wärmeplanung in Arbeit ist, in Workshops ist oder umgesetzt wird. Die ist erstmal, selbst wenn sie schon erledigt ist, ist das überhaupt nicht unschädlich. Da wird ja mehr oder weniger Datenerfassung stattfinden. Der Bürger dann noch gar keine kommunale Wärmeplanung bei sich sieht, wenn er seine Kommune fragt, der kann natürlich das verlinken und kann sagen, Mensch, das Konzept finde ich mega, kommt meine Kommune in Frage. Ne? Das wird jetzt gerade aufgebaut, dass wir da natürlich online, dass die Leute sich einfach melden und sagen, Mensch, ich habe hier einen Ort, den kannst du eingeben und dann kannst du sehen, ob das passt oder nicht passt. So, man kann das sehr gut heute aufgrund der Daten, die es gibt. Die kommunale Wärmeplanung haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja nichts anderes wie, heute würde man sagen, da sind nur noch ein Prompt übrig. Ne? Das ist ja nicht
möglich. Ist es ja im Grunde genommen. Im Grunde genommen sind die Gebäude dicht genug zusammen, Wärmenetz. So. Wenn die auseinander sind, Wärmepumpe. Genau. Das ist eigentlich das Ergebnis aller PDFs.
Genau. Und man kann jetzt auch, wir werden da schon nach gefragt, man kann natürlich sagen, die One fits all, ne? Die Gemeinde sagt dann, boah, super, können wir so einen Versorger nicht, also die nennen das dann schnell Versorger, was wir so Quartiersgesellschaft nennen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil dann sofort das Stadtwerke-Narrativ stark ist, aber es gibt die Ersten, die dann die Idee haben, Mensch, wir würden ja gerne allen Bürgern das bieten jetzt. Dann haben wir aber so Netzgebiet, nicht Netzgebiet. Und wo genau ist die Grenze und wie viele machen da mit? Also wie lange legst du das Wärmerohr noch, wo das ein bisschen dünner wird, ne? So raus, wegen der Verluste. Und da sagen einige, Mensch, das wäre ja cool, wenn wir auch damit ja eine Organschaft haben, also ein Unternehmen haben, was ja auch, ja, alle brauchen dann eine andere Lösung. Ist es dann ein Pellet oder eine Wärmepumpe, aber wenn man die alle unter einem Label anbietet, ne, und sagt, pass auf, du kriegst einen festen Wärmepreis, die Anlagen werden aber betrieben, dann hat ja der sich das nicht leisten kann, aber zuguckt, wie sein Nachbar, der drei Straßen weiter wohnt, ans Wärmenetz kommt und nur noch diese Abschläge bezahlt und keine großen Investitionen hat. Und er muss jetzt aber was anderes haben, um die Pflicht zu erfüllen. Und die Biotreppe wird teuer. Also sagt er, ja, dann muss ich ja doch mich mit der Wärmepumpe auseinandersetzen. Da kann man ja auch lokale Handwerker einbinden, aber dann könnte man ja sagen, Mensch, es gibt einen, der bietet dir die fertige Wärme an. Das ist ja erst Contracting, ne? So. Das heißt, die Wärmepumpe kaufst du gar nicht, sondern die kommt dann von der gleichen Unternehmung, die bei dir auch im Wärmenetz
sind. Ja, okay.
Das ist eine Idee, die könnte man noch draufsatteln, aber das schafft Komplexitäten. Also es sind natürlich andere
Märkte. Ist ja jetzt schon mega komplex. Ne? Du brauchst irgendwie das Netz, die Leute müssen irgendwie angeschlossen werden. Du brauchst ja die Unternehmer, die Biogasanlage und im Sommer kannst du ja ein bisschen deinen Wärmetank da hinten, kannst du ja auch mit Wind- und Solarstrom heizen. Sehr schon extrem viele.
Wir haben einen Werkzeugkasten, sage ich immer so schön, so ein Baukastensystem und wir merken jetzt aber ein Muster. Wir erkennen Muster und halten uns natürlich an die, du würdest jetzt sagen AAA, ne? Also die perfekte Ausgangsbedingungen haben, sind die über 3 Sternchen haben. Das können wir sehr schnell identifizieren, weil wir dadurch immer die gleichen Prozesse auslösen. Wir wissen, wo die Anlagen stehen, die sind alle im Marktstammdatenregister. Wir wissen, wo ein Windpark steht, wir wissen, wo eine Freifläche PV-Anlage geplant wird. Das kannst du heute alles die KI machen lassen, dann kriegst du demnächst gibt es den Energiewenderechner, kann ich an der Seite nochmal Werbung machen. Der BEE wird den jetzt launchen und dann Dach des Bundesverbands Erneuerbare Energien. Hat Matthias Starke entwickelt, mega. Also ein Energiewenderechner, wo du dann landkreisscharf modellieren kannst. Wenn da so viel da und davon entsteht, da sind die Flächenkulissen hinterlegt, die vorhandenen Anlagen sind hinterlegt, da siehst du auch jede Biogasanlage und dann kannst du auf dem Landkreis sehen, welche Energiebilanzen rauskommen. Ne? Das ist schon, damit kannst du in Zukunft, gepaart mit Geodaten, kannst du das wunderbar ausrechnen.
Aber zurückzukommen sozusagen zur Kernfrage, die Leute, die jetzt, ich verlinke noch nicht die Webseite zu euch, die sich da irgendwie einwählen, die können dann sagen, komm, das würde mich eigentlich für meinen Ort interessieren, ich hätte auch Lust, das ein bisschen voranzutreiben, in welcher Rolle auch immer, Kommunitist oder Bürger, aber irgendjemand muss es ja anpacken. Das muss ja mal jemand auch in die Gemeinderatssitzung bringen, das Thema. Aber es ist ja jetzt die Zeit. Man muss es eigentlich in den nächsten 10 Jahre ja umsetzen, weil sonst gibt es die Biogasanlage da nicht mehr oder die...
Richtig.
Sonst wird es
am Ende... Da gibt es 2 Qualifikationen sozusagen, wenn man so will. Die findet man häufig vor Ort in der Tat. Also es sind jetzt nicht... Wir müssen nicht von Coex irgendwie Leute durch die ganze Republik schicken. Das ist nicht der klassische Außendienst, wie man das kennt, sondern es geht eigentlich um die Befähigung von Kräften vor Ort. Das heißt, diejenigen, die schon Erfahrung haben im Wärmenetz und Anlagenbetreiber, ne, ich habe da viele von in meinem Netzwerk, die sagen, ja, Martin, ich kann hier, das ist mega, was du machst, aber ich kann so ein Dorf anschließen wie Tüttendorf, ne? 100 Häuser, 150, einige haben bis zu 400 Häuser und machen die Abrechnung sogar selbst, das sind schon echt Unternehmer, aber ich kann nicht in 2000 denken, Alter, das ist ja Wahnsinn, ich brauche ja einen Verkäufer im Büro und Wärmeverträge und das muss ja skalieren, das ganze CRM-Gedüdel und so, wie soll ich das denn machen? Und das ist der Baukasten, den ich meine. Das heißt, wenn wir vor Ort von Bürgern angesprochen werden über die Pioniere, ne, also die dann eher über die Genossenschaft, wo sie sich informieren, gerne auch als Link auf die QX, aber die sind eher da so, ich will mich bürgerlich engagieren und ich will das Projekt vorantreiben, weil das für unseren Ort ja auch die Daseinsvorsorge, ne, die sind intrinsisch motiviert und wollen für ihr Haus eine Lösung, aber auch für ihren Ort. Und dann gibt's die Unternehmer, wie die Anlagenbetreiber, die sagen, ey, meine Anlage läuft 2030 aus, ne? Also da müssen wir ja langsam aus dem Quark kommen. Das heißt, wir haben Sonderrampe, wir haben nicht die Zeit, dass wir bis 2050 so organisch.
Also die Zeit für QX ist jetzt, nicht 2035.
Genauso wie bei anderen auch, aber das ist ein Paradigmenwechsel. Und Da spielt die Befähigung der Kräfte vor Ort die Rolle. Das heißt, der Anlagenbetreiber muss verstehen, alles klar, das ist ja super interessant. Ich muss 3 Kilometer Gasleitung legen, da ein Heizhaus. Standort habe ich schon. Die Grundstücke kommen fast immer zustande durch Gespräche von Erzeugern mit Bürgermeistern, weil die kennen ihre Quartiere. Die sagen, ja, warte mal, da ist doch hier noch eine alte Halle, die wurde aufgegeben, oder da ist noch ein Stück alte Kreuzung oder was weiß ich am Ortseingang. Ne, da können wir doch super so einen Tank hinbauen. Und so kleckert das ja von alleine los, und dann brauchen die im Prinzip nur diesen Prozesspfad zu sagen, LOI, also die Absichtserklärung, ne, da, wir liefern das Vertragswerk sozusagen zu, dass die Leute ins Doing kommen. Und der wichtigste Impact, also die Unternehmer werden es dann erkennen als Potenzial, und die sind dann die Treiber auf der unternehmerischen Seite, was die Produktionsfaktoren angeht. Und die Seite, die im Moment wirklich schwer ist und die wirklich gut bearbeitet werden muss, das ist eher der Vertrieb des Wärmenetzes. Das ist ja, da gibt es keine Historie zu. Das ist oft personengetrieben. Leute wie ich machen es, weil die Leute dann mir vertrauen. So sagen, ja, ich weiß ja, wo ich klingeln muss in Tüttendorf, wenn es hier kalt ist. Aber das zu professionalisieren, aufgrund der Historie, wie es bei großen Wärmenetzen leider ein bisschen schiefgegangen ist, das ist etwas, was man jetzt wirklich neu kreativ schaffen
muss. Okay, aber es gibt ja für einige Zuhörer hier in diesem Podcast. Vielleicht gibt es auch Leute, die Chance erkennen. Das ist ja, ich benenne mal den Podcast, die Folge nenne ich mal die 100-Milliarden-Chance. Ja, sozusagen. Und die euch nicht kaputt gemacht werden kann von einigen handelnden Akteuren, die wir im ersten Teil des Podcasts besprochen haben. So, ich hoffe, die Leute sind dran geblieben. Wir sprechen ja schon fast 90 Minuten.
Oh, wow, Wahnsinn. Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt.
Aber ich habe auf jeden Fall wieder eine Menge mitgenommen, eine Menge gelernt. Das wird, nicht unsere letzte Folge hier auf der Sido-Nagel sein. Letztes Jahr hatten wir ja großen Sturm.
Stimmt. Heute ist sehr angenehm.
Da mussten wir die Kameras, festhalten. Heute ein bisschen schöneres Wetter in der neuen Riviera hier an der Ostsee. Perfektes Wetter. Danke, Martin, für deine Zeit.
Vielen Dank.